Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Und heute reden wir über Menschen, die radikal sind. So radikal, dass sie Dinge wie diese sagen.
Listen up, white man. There are a lot of people out there who hate you.
Die heutige Folge wird von Slack präsentiert. Was wäre, wenn Ihre E-Mails immer wüssten, wer Ihnen bei Fragen helfen kann? Und wenn Sie immer alle Infos hätten, die Sie für Ihre Arbeit brauchen, auch die aus den unzähligen alten E-Mails? Und was wäre, wenn sich Zusammenhänge in Ihren E-Mails von selbst erklären? Dann wären es keine E-Mails. Effiziente Teamarbeit funktioniert heutzutage anders. Mit Slack sparen Sie Zeit, indem Sie produktiv über Teams, Abteilungen und Standorte hinweg zusammenarbeiten. Slack, a better way to work. Los geht's auf slack.com.
We're a white nation, founded by and for the white man.
Do you look up to someone like Adolf Hitler?
Of course we look up to men like Adolf Hitler.
I love President Donald Trump.
You're an anti-Semite.
Absolutely.
Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
Man wird nicht als Rassist geboren, heißt es. Bei dem Mann, über den wir heute sprechen, bin ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Der Mann heißt Derek Black. Und seine ganze Kindheit über wurde er mehr oder weniger auf eine einzige Mission vorbereitet. Er sollte den weißen Hass in die nächste Generation führen. Meine Kollegin Alexandra Koikow hat sich lange mit Derek Black beschäftigt, ihn mehrmals getroffen, und ich bin froh, dass sie heute hier ist bei 8 Milliarden. Alex, wann hast du zum ersten Mal den Namen Derek Black gehört?
Also ich habe 2016, das heißt inzwischen vor fast 4 Jahren, in der Washington Post einen Artikel gelesen über Derek Black. Derek Black war so etwas wie der Kronprinz der amerikanischen Rechtsextremisten. Seine Familie war seit Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene aktiv. Er war aufgewachsen, im Grunde groß geworden auf rechtsextremen Konferenzen. Sein Vater ist der Gründer von Stormfront, einer der größten rechtsextremen Websites der Welt damals. Und Derek selbst war in der Szene auch wahnsinnig aktiv. Er hatte als Kind schon eine eigene Website, in der er rassistische Ideen propagiert hat. Er hatte eine eigene Radioshow, mit der er sehr erfolgreich war. Er hat sogar geschafft, eine Lokalwahl zu gewinnen als Rechtsextremist.
So he's a very well-known figure in white supremacist circles. Certainly the most prominent young white supremacist in the United States.
Und eigentlich stand ihm eine große Karriere bevor. Er war so erfolgreich, dass führende Extremisten in den USA ihn The Heir nannten, der Erbe.
A man by the name of Derek Black, who people are saying on the sites is basically the mastermind behind this ideology, someone who's inspired them.
Er war so das leuchtende Vorbild der Bewegung, der Nachwuchsstar.
And there was months that went by where I couldn't buy coffee at Dunkin' Donuts in the morning without some stranger in line walking up to pay my bill, because I was famous for advocating for white people.
Und dieser junge Mann, das stand in dem Washington Post-Artikel, hatte sich nicht nur beschlossen, mit dieser Bewegung zu brechen öffentlich, sondern er begann, gegen Rassismus zu kämpfen. Und ich fand diese Geschichte damals so erstaunlich und unglaublich, dass ich mich gefragt habe, wer ist dieser Typ?
And welcome to the program today. This is the Derek Black Show and I am actually Derek Black.
I play old-timey music, but it's actually more politics.
2009, it was 48%, and in 2010, it's going to be the first year that over 50% of babies born in the United States are not white.
Whether it's France, or whether it's England, or America, or Australia, or South Africa, anywhere where whites live and where they built the country, they cannot be the majority, they cannot be in charge of the government, they cannot have their own country for their own children.
Also, Derek ist mittelgroß. Sehr hellhäutig, rothaarig, hat inzwischen kurze rote Haare, früher hatte er mal lange rote Haare. Er ist, wenn man ihn das erste Mal trifft, fast ein bisschen schüchtern. Jemand, der ja sehr zurückhaltend ist, gefühlt gar nicht, wie man sich so einen Anführer vorstellt. Also er ist nicht laut, nicht provokant, jetzt keine dröhnende Erscheinung. Und er kann aber auch anders. Es gibt Tonbandaufnahmen von ihm, zum Beispiel aus dem Jahr 2008, als er auf einer rassistischen Konferenz gesprochen hat.
How we will regain our nationhood as white people. So you can support that by listening, by donating, and by, of course, spreading the word. When you talk to average white people and tell them that they are whites and they must secure their future, the intellectual move that saved white people started today.
Derek ist in einer Familie groß geworden, in der rechtsextreme Ideen immer quasi das Fundament waren. Seine Eltern sind eigentlich ihr ganzes Leben lang schon in der Szene aktiv oder fast ihr ganzes Leben lang. Er ist in einem Haushalt groß geworden, in dem an der Wand ein Porträt von einem Ku Klux Klan-Mitglied hing. Und in seinem Zimmer hing eine Konföderiertenflagge, ein Symbol für Sklaverei. Seine Mutter hat an Hitlers Geburtstag früher manchmal Kuchen gebacken. An Weihnachten trafen sich bei ihm zu Hause Rassentheoretiker, Skinheads. Eigentlich drehte sich alles ständig um den Kampf für die Weißen. Seine Mutter hat gearbeitet. Das heißt, sein Vater war mit ihm alleine zu Hause. Sein Vater hat wirklich sein ganzes Leben dieser politischen Ideologie gewidmet. Und weil er keinen Babysitter hatte, hatte Derek schon sehr früh mitgenommen zu diesen rechtsextremen Konferenzen, die er besucht hat. Überall in den Südstaaten vor allem. Und er hat sich schon als Achtjähriger einen Platz im Saal gesucht, zugehört, sich Notizen gemacht, hat später die Redner abgepasst. Und er wollte ganz früh schon wissen, wie kann ich der Bewegung helfen. Und zwar nicht, weil er ein hasserfülltes Kind war, sondern weil er aufgewachsen ist in der Atmosphäre, in der ihm immer erzählt wurde, wir sterben aus. Wir Weißen sind bedroht durch Migration, weil es so viele Migranten gibt, werden wir immer weniger. Und Derek hatte wirklich das Gefühl, seiner Familie passiert was. Derek war so ein bisschen ein Nerd, er hat aus Spaß Wörterbücher gelesen, also jemand, der sehr analytisch war, sehr wissenschaftlich. Und er hat unter anderem sich als 10-Jähriger das Programmieren beigebracht. Er programmierte eine Website für Kinder, in der er Gleichaltrige für Rassismus begeistern wollte.
Okay, eine Rassistenseite für Kinder. Gibt es die Seite noch?
Also sie ist nicht mehr live, aber man findet sie, wenn man möchte. Also ich habe sie mir auch angeguckt und das ist irgendwas zwischen gruselig und faszinierend. Es gibt ein Foto von ihm auf dieser Webseite als 8-Jährigen mit einem rassistischen Führer. Es gibt so eine kleine Beschreibung, in der steht so, ich bin Derek, ich bin 10 Jahre alt und ich bin kürzlich aus der Schule genommen worden, weil da zu viele Schwarze sind. Und jetzt lerne ich endlich stolz auf meine Rasse zu sein. Bitte schickt mir keine Hassmails. Das ist irgendwie putzig, weil man merkt, es hat ein Kind geschrieben, aber es ist eben gleichzeitig auch total gruselig. Derek hat sich eben immer gefragt, wie schaffen wir das, mehr Menschen für unsere Bewegung zu begeistern? Und der erste Schritt war diese Website, die er als Kind hatte. Der zweite Schritt war, als er ungefähr 15 oder 16 war, hat er eine eigene Radioshow gegründet. Im Grunde mit seinem Computer und einem Mischpult sich zu Hause hingesetzt und eine Radioshow aufgesetzt.
Welcome back to the Derek Black Show.
Und das war eine Kombination aus rechtem Talk, das heißt, er lud sich Gesprächspartner ein.
I mean, the people are waking up because, I mean, we're up here, we're flooded with the Mexican problem.
Mit denen er über rassistische Theorien sprach und gleichzeitig kombinierte er das aber mit Country-Musik. Und das ist eine Strategie, die Derek eben sehr intensiv gefahren ist. Er sagte damals und erklärt es heute noch so, viele Menschen wollen kein Teil einer extrem rechten Randbewegung sein, also muss man seine Ideen so verpacken, dass sie anschlussfähig sind, dass sie Teil des Mainstreams werden können. Und genau das hat er gemacht.
Was waren denn die Fundamente dieser Ideologie?
Also Dereks Familie gehört einer Bewegung an, die sich die Weißen Nationalisten nennen, was so ein bisschen die Verschleierung ist von, wir finden, dass die Weißen besser sind als alle anderen, also im Grunde White Supremacy. Und der Kerngedanke dieser Ideologie, den auch Derek hatte, war, dass also unsere Gene bestimmen, wer wir sind. Um ein Beispiel zu nennen, Derek war überzeugt davon, dass Schwarze weniger intelligent sind als Weiße, einfach qua Biologie. Und dass Schwarze zum Beispiel mehr Verbrechen begehen als Weiße, auch qua Biologie. Und dass Amerika deshalb vor die Hunde geht, wenn es immer mehr Menschen mit dunkler Hautfarbe gibt. Der einzige Unterschied, den diese krude Logik machte, war bei den Juden. Juden sind ja ganz oft auch weiß, europäische Juden. Da gehen die weißen Nationalisten davon aus, dass Juden zwar genauso intelligent sind wie Weiße, aber sie sind quasi biologisch hinterhältig, wenn man so will. Also sie gehen davon aus, dass die Juden sich zum Ziel gesetzt haben, die weiße Rasse auszulöschen und dass sie das hintenrum gewissermaßen orchestrieren.
Und um dem Ganzen eine wissenschaftliche Basis zu geben, hat er offenbar beschlossen, ein Studium zu beginnen.
Derek hat im Herbst 2010 angefangen, am New College zu studieren und hatte dort eine sehr gute Zeit. Am ersten Tag sind ganz viele Studenten zusammen in den Pool gesprungen. Er hat Partys besucht, sich Filme angeguckt mit Kommilitonen. Er war ein bisschen älter als die anderen Studenten. Er hatte ein Auto und durfte schon legal Bier kaufen, weshalb er sich viele Freunde gemacht hat. Und überhaupt war das New College irgendwie ein guter Ort für ihn, weil es eben ja so ein bisschen eine Hippie-Uni war und er da ja auch nicht weiter aufgefallen ist. Derek war stolz auf seine Bewegung und er war stolz auf das, woran er glaubte. Er war stolz darauf, ein weißer Nationalist zu sein. Aber er wusste auch, dass ihm seine Überzeugungen sozial schaden. Also er bekam seit er klein war Hassbriefe, Morddrohungen. Und deshalb entschied er sich am New College, ja, seine Überzeugung jetzt nicht zu verheimlichen, aber auch nicht offen davon zu erzählen. Und das fragte ihn aber auch niemand danach. Das heißt, er konnte da einfach nur Derek sein. Und gleichzeitig führte er aber ohne das Wissen seiner Kommilitonen eine Art Doppelleben. Er ist jeden Morgen, während die anderen noch geschlafen haben, aufgestanden. Es gab hinter dem Studentenwohnheim einen Grünstreifen. Da ist er hingegangen mit dem Handy in der Hand, hat seinen Vater angerufen, der inzwischen die Radioshow übernommen hatte. Ja, hat sich eingewählt in die Sendung und ja, dort weiterhin seine rechtsextremen Ideen verbreitet. Und wenn die Sendung vorbei war, ging er zurück zur Uni und tat so, als sei nichts gewesen. Also im Grunde hat er ein Doppelleben geführt.
Ein Doppelleben, das irgendwann auffliegt.
Another student was doing some research on terrorism, I believe, and was going through different websites and noticed a picture that looked very familiar and posted this picture to that forum where students at the college could post. And someone pointed out that this was actually a student at the college, Derek Black. And I was totally shocked. As soon as anybody at the school found this out, as you could probably imagine, that was the only thing that anybody spoke about for months and months, basically.
Und Derek erinnert sich, dass er gerade an der Uni war, als dieser Post aufploppte. Und er setzte sich dort an den Tisch und fing an, in Echtzeit die Kommentare zu lesen, die da auftauchten. Innerhalb von einer Woche hatte dieser Eintrag im Studentenforum 1000 Antworten. Das heißt, viele Seiten lang diskutierten die Studenten, was machen wir jetzt mit diesem Nazi-Zögling?
They had a pretty good united front of we condemn this, but they didn't know what to do about it. And so they had huge forum discussions and I just lived in this hot pot. But during that semester that I had first started, I had gotten to know several people, and one of them was a guy named Matthew Stevenson.
Matthew Stevenson ist, wenn man ihn im ersten Moment trifft, ganz anders als Derek. Er ist größer, lauter, jemand, der sehr extrovertiert ist, jemand, der schnell ins Gespräch kommt, viele Witze macht und jemand, der einen sehr schwarzen Humor hat. Und man merkt aber relativ schnell, dass dahinter eigentlich eine sehr sensible Seele steckt. Matthew kommt aus einer Problemfamilie, seine Mutter war Alkoholikerin. Er sagt, viele Jahre lang musste er sie morgens wecken, damit sie ihn zur Schule bringen konnte. Matthew hat in seiner Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht. Er hat seine Mutter eine Zeit lang zu den Treffen der anonymen Alkoholiker begleitet und saß dort in einem Raum mit, ja, im Grunde gefallenen Gestalten, mit Menschen, die gestunken haben, die keinen Job hatten, die furchtbare Dinge getan hatten. Er erinnert sich an einen Vater, der seinen Sohn überfahren hat im Suff. Solche Leute traf er dort. Und Matthew sagt aber, die Erfahrung habe ihn in einem Guten geprägt, weil er gesehen hat, dass Menschen sich ändern können, egal was sie getan haben. Matthew war am New College auch bekannt dafür, dass er orthodoxe Jude war, der Einzige. Das heißt, er trug eine Kippa, eine jüdische Kopfbedeckung. Matthew erinnert sich, wie er eben gehört hat, dass Derek ein bekannter Rassist sein soll. Und dann hat Matthew angefangen, über Derek zu lesen, hat gesehen, dass er eben aus einer rassistischen Familie stammt. Und er war einer der wenigen, die Derek dafür nicht verurteilt haben.
When the news broke, people, many people, not everyone, but many people, I saw treating Derek very poorly. I mean, trying to make his life as miserable as possible. And what I think was maybe a misguided attempt to change the situation. And at that time, you know, I had been hosting these Shabbat dinners in my dorm room every Friday night, along with my close friend Moshe Ash, and we spoke about it and decided that there was an opportunity. We knew that Derek had grown up in a white nationalist family, amongst white nationalist royalty, so to speak, and probably didn't know any people from the backgrounds that his ideology despised. So for that reason, I decided, along with Moshe, to invite Derek to come.
Als orthodoxer Jude feiert man jeden Freitagabend den Shabbat. Es ist eigentlich eine Familienveranstaltung. Es ist eigentlich ein Familienessen. Und Matthew hatte aber in Sarasota keine Familie. Deswegen hat er quasi seit Beginn der Uni Kommilitonen eingeladen. Und er hat jeden Freitagabend Lachs gekocht, Kartoffeln, Spargel für alle, die kommen wollten. Einige Wochen, nachdem Derek zurück an der Uni war, schrieben Matthew und ein Kommilitone Derek eine Nachricht: Was machst du eigentlich Freitagabend?
Remember the first time that Derek was invited over, I was very explicit with people that this was not ambush Derek time. This was not some opportunity to yell at him for the wrongness of his beliefs, because I knew that he would, first of all, he'd spent his whole life defending this ideology. I hadn't spent my whole life attacking the statistics and other things that they built their ideological convictions on. And as a consequence, I knew that shouting at him, or at least I felt that shouting at him at something like that, or having anybody else at the table do so, would just immediately put him on defensive, and he'd never come back.
Und der Gedanke dahinter war, so sagt es Matthew heute, naja, vielleicht weiß Derek einfach gar nicht, wen er da hasst. Vielleicht hat er noch nie einen Juden getroffen und vielleicht könnte unser Treffen eine Chance sein.
I think I was less worried about being grilled than what actually happened. Ultimately, years of really enjoyable time among people who, the fact that I was friends with them was contradictory to my worldview, and that was a lot more uncomfortable than had I been grilled, because I had a background doing media interviews since I was 12 years old, where people say, you know, how do you believe in hate? And I had crime statistics and IQ statistics and history of American white supremacist statements from the founding fathers and other things like that that tend to confuse people when a 14-year-old explains to them why all the races should be separated. And I was pretty comfortable with that position. Like, I thought it was important and I knew how to do it. And if it had been a big argument, I would have had statistics, not changed their mind and not changed my own mind, mm-hmm. but I would have at least known what was going on. I think the real thing that happened, where I was just at a Shabbat dinner for 2 years and I had to say, well, I think my ideology is very anti-Semitic.
Freitagabend, das Shabbat-Essen war normalerweise der Auftakt des Freitagabends am New College. Wenn das Essen vorbei war, sind die meisten Studenten losgezogen zu den Partys, die überall auf dem Campus stattfanden. Und Derek konnte aber nicht mehr zu diesen Partys, weil er da einfach kein gern gesehener Gast war. Er hatte Angst, dass man ihm was tut, wenn er zu einer dieser Partys geht. Und Matthew konnte aber auch nicht zu diesen Partys, weil er als orthodoxer Jude am Freitagabend nicht feiern darf. Am Anfang hat Derek sich einfach verabschiedet und ist nach Hause gegangen, aber mit der Zeit ist er einfach sitzen geblieben, wenn die anderen losgegangen sind. Und irgendwann blieben nur Derek und Matthew zurück. Also der bekannte Rechtsextremist und der orthodoxe Jude, eine Konstellation, die eigentlich völlig absurd ist. Aber die beiden bemerkten auch relativ schnell, dass sie mehr Gemeinsamkeiten haben, als man so denken könnte. Sie haben beide einen sehr schwarzen Humor. Sie interessieren sich beide für so ein bisschen nerdige Dinge, für Geschichte, für Religion. Also sie fanden trotz ihrer Unterschiede genug Themen, um die halbe Nacht am Esstisch sitzen zu bleiben. Und oft war es so, wenn die Mitbewohnerin von Matthew nachts nach Hause kam, dann saßen die beiden Jungs da immer noch.
During those couple of years when I kept coming back to Matthew's Shabbat dinners, we always avoided talking about the elephant in the room.
Between the time Derek was first invited to one of these Shabbat dinners and the time that really I had any real awareness that his views on white nationalism had changed was about 2 years apart. That's 2 years of every week coming over, spending hours, receiving, frankly, a lot of criticism by other people on the campus. In some ways, I felt like I had a unique opportunity because of my relatively visible identity to be able to extend a hand in a way that students, a Catholic student, might not have been able to do in the same way. Because it might look, in some sense, that he was supporting the ideology that was being proposed. I think most people were reasonable. Even the people, my critics, did not think that I was a white nationalist.
Also die zweite Person, die nötig war, damit Derek sich ändert, ist Matthews Mitbewohnerin. Matthews Mitbewohnerin heißt Alison Gornick und ist angehende Psychologin. Sie studiert Psychologie. Und sie hat sich am Anfang diesen Schabbatessen mit Derek komplett verweigert. So sagt es heute, ich wollte diesem Rassisten einfach keine gute Zeit bereiten und sei es nur für eine Stunde. Dann sind sie aber zufällig zusammen auf einem Segeltörn gelandet und irgendwie wollten sie nicht miteinander reden, aber sie konnten sich auch nicht aus dem Weg gehen und Derek und Allison sind ins Gespräch gekommen Und sie sind mit der Zeit Freunde geworden. Sie haben viel unternommen, sind wandern gegangen. Und Derek war überhaupt nicht so, wie Allison sich einen Rassisten vorstellte. Er war überhaupt nicht aggressiv oder hasserfüllt oder wütend, sondern im Gegenteil ein total angenehmer Typ, jemand, der sehr hilfsbereit war. Allison sagt heute, ich musste einfach mit ihm darüber reden. Ich konnte nicht so tun, als gäbe es diesen Rechtsextremismus in seinem Leben nicht. Sie erinnert sich, dass Derek ganz ernst wurde, aber er hat sich nicht verweigert. Und Allison erinnert sich heute, dass sie zwar schockiert war, das so von ihm zu hören, aber gleichzeitig auch auf eine Weise erleichtert, weil er diese Dinge eher so sehr analytisch erzählte. Also es waren einfach Fakten, von denen er überzeugt war, dass sie stimmten. Aber er war kein Rage-Monster, wie sie sagt. Also niemand, der unglaublich wütend war und bei dem man so spürte, dass er irgendwie getrieben ist von innerem Hass. Und sie hat mit ihm den Deal gemacht, wir bleiben weiter befreundet, aber ich bestehe darauf, dass wir über diese Dinge reden. Und sie haben immer noch viel unternommen, sind immer noch Reisen gegangen, aber zu jedem vierten oder fünften Treffen, sagt sie, brachte sie Derek eine Studie mit.
We got to be friends. We would talk about things other than white nationalism, but we would also talk about white nationalism. I would explain, this is the belief system. We believe this. Here is an article why black people are more criminal and so therefore different. And then I would get back two or three days later a bunch of journal articles demonstrating that that is totally ridiculous. I didn't see myself as going away from the ideology. I thought I was making it stronger by if talking about IQ differences between races was a misunderstanding of the statistics, I didn't want to use that. And so if I decided that didn't work, if I decided the crime statistics didn't really work, I would just take these pieces out. And it's over about a year of that that I got to a point where not only did I think the arguments I was trying to use to advocate were just false, they didn't really work, but also had this sense that when people are afraid of a white nationalist talking, that's not them misunderstanding that it's about civil discourse. There are power dynamics. There's a history of white supremacy. There's, you know, all this stuff that white privilege doesn't mean that white people don't have any problems. Like, that kind of stuff, bit by bit, led me to a point where not only do the arguments not work, but what we're advocating is destructive to so many people, and the only logical outcome is violence to these people, and I can't condone having those beliefs with what I think is right. And so ended up getting to a point where I have to write a letter condemning white nationalism.
Am Ende hat es viele Monate, in der Zusammenfassung sogar Jahre gedauert, bis Derek sich eben nach und nach von seinem Weltbild distanziert hat. Und mit seinem Weltbild ist ihm eben nicht nur eine politische Ideologie verloren gegangen, der Rechtsextremismus war sowas wie der Norden, nachdem er sein ganzes Leben ausgerichtet hat.
Er schreibt dann einen Brief, den er einer Menschenrechtsorganisation schickt und entsagt der Ideologie, mit der er aufgewachsen ist. Und das hat Konsequenzen.
Your relationship with your father and how he genuinely treats this like a death in the family, where he sees you as the son he wishes he never had, because you now go against everything that he truly does believe.
Für seine Familie war es nicht nur ein Schock, sondern einfach ein Affront. Derek hatte zu dem Zeitpunkt gerade Besuch von seiner Nichte, also und Dereks Halbschwester ist 3 Stunden zur Uni gefahren, um diese Nichte abzuholen, weil sie quasi Derek nicht mehr zutraute, mit diesem Mädchen allein zu sein, jetzt wo er kein Rassist mehr ist. Für Derek war die Sache damit erstmal abgeschlossen. Eigentlich wollte er nie mehr über seine Erfahrungen reden. Eigentlich wollte er nie mehr über seinen Background reden. Er zieht als anderer Ende des Landes, beginnt ein Masterstudium, er ändert sogar seinen Namen.
Derek Black, der nicht mehr so heißen will, möchte also den Neuanfang. Doch den plant leider auch ein anderer Mann.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Es ist passiert, was viele für unmöglich gehalten hätten. Donald Trump ist offiziell der neue Präsident der Vereinigten Staaten.
The experts said he couldn't do it. His critics said he wasn't qualified. But Donald J. Trump proved them all wrong.
A stunning victory, one that's bound to change the future of American politics.
And I'm sorry that we did not win this election.
Dereks Plan war eigentlich nie mehr, über seine Vergangenheit zu reden. Er sagt, am liebsten würde ich nach Tahiti auswandern und Politik ignorieren. Das heißt, er guckt sich noch nicht mal mehr Nachrichten an. Er wird eigentlich völlig unpolitisch. Der Ausschlag, das zu ändern, war der Tag, an dem Donald Trump gewählt wurde. Umfragen aus der Zeit zeigen, dass plötzlich eine Mehrheit der weißen Amerikaner glaubt, diskriminiert zu werden, so wie Derek früher glaubte, diskriminiert zu werden. Amerika beginnt sich einfach zu verändern. Amerika ist plötzlich so gespalten wie nie. Derek will eigentlich überhaupt nicht mehr über Rasse und Ethnie und diese Dinge nachdenken und plötzlich geht es in den USA nur noch darum. Ja, Amerika ist besessen von dem Thema, das Derek eigentlich hinter sich lassen will.
Black entscheidet sich, an die Öffentlichkeit zu gehen und seine Landsleute zu warnen. Er schreibt einen Brief an die New York Times.
Immer mehr Menschen müssen jetzt erkennen, was ich früh gelernt habe. Unser Land ist anfällig für einige unserer schlimmsten Instinkte, wenn die Nachricht nur richtig verpackt ist. Keine Checks and Balances werden wieder einfangen können, was wir entfesselt haben.
Derek bemerkt, dass sich mit der Kandidatur von Trump eben noch was verändert. Die Rechtsextremisten in den USA haben selten einen US-Präsidenten wirklich unterstützt, aber bei Trump ist alles anders.
In den USA ist eine Kundgebung von Rechtsextremisten eskaliert. Eine Frau wurde getötet, als ein Auto gestern in Charlottesville im Bundesstaat Virginia in eine Gruppe von Gegendemonstranten raste.
I think there's blame on both sides. You look at both sides. I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it.
After Charlottesville, the one thing that white nationalists are confident in is that everybody in any position of power is going to condemn them. That it's so easy. Mayors, people who don't have power like mosquito commissioners will condemn the white nationalist rally because it's just so easy. And the first time that I or any of them who are at that thing or any white nationalist who wasn't there has ever seen anybody hesitate comes back and says, no, actually there were good people at that thing. It's never happened before. Not in the 40 years that white nationalism has been a pretty cohesive anti-Semitic worldview ideology with people working for it. There has never been a person in a high position of power who hesitated to condemn it. And if the point of Charlottesville was to show that they could have a big rally and that the political climate now supported their message more so than it ever had, there's nothing that could have been more encouraging than that.
Nichts gab ihnen mehr Zuspruch als ein US-Präsident, der Männer, die nachts mit Fackeln marschieren und antisemitische Parolen grölen, nicht bedingungslos verurteilt.
Und Derek fällt auch auf, dass nicht nur die weißen Nationalisten die Nähe von Trump suchen, sondern Trump redet auch auf eine Art und Weise, die Derek bekannt vorkommt. Das heißt, er beginnt zwar seine Sätze mit "Ich bin kein Rassist", aber dann sagt er doch rassistische Dinge.
He's not a white nationalist, because a white nationalist is this little insular world where everybody believes a bunch of very specific things. And what he taps into is the same thing that white nationalists tap into when they're trying to recruit. That process looks exactly the same.
Derek sagt heute, seine größte Sorge ist, dass man glaubt, naja, wenn Trump irgendwann weg ist, dann ist das Problem auch gelöst. Aber das stimmt nicht. Er sagt, wir werden in den nächsten Jahren immer mehr Rechtsextreme sehen, immer mehr weiße Nationalisten, die in politische Positionen gelangen werden, weil sie eben gemerkt haben, es funktioniert, wir können das.
Das war 8 Milliarden, heute mit meiner Kollegin Alexandra Koikoff, Reporterin im Auslandsressort des Spiegel. Es gibt da noch eine Sache, die Derek Black gesagt hat, die ich bemerkenswert fand. Die Sache nämlich, was man aus seiner Geschichte lernen sollte.
My story gets told as a piece of evidence that the only way that you change people's minds is by having friendly conversations with them, when it's clearly not true. It's essential that you speak up loudly and condemn something that's wrong. That's what happened at college. It wasn't just these conversations. The context for those conversations was that an entire community of people that I had gotten to know for a semester before they knew who I was and who I respected clearly had come to a very intelligent conclusion that what I was advocating was morally wrong, was factually wrong. And I found that very unpleasant. I didn't want to listen to it. I have no idea, but I don't think I would have talked my way out of this belief system without those private conversations with somebody that I trusted in the same way that I wouldn't have ever entered into those private conversations if I hadn't had a community who were very clear that what I was doing was threatening to their livelihood. I really worry that someone will hear the fact that I had quiet conversations over 2 years and then ultimately abandoned my ideology as proof that being loud and saying I condemn that in my society is counterproductive.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Alle Spiegel Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Podcast Apps. Dort finden Sie auch unseren Innenpolitik-Podcast Stimmenfang. Mein Name ist Juan Moreno. Bis kommenden Freitag.